Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Viele Bücher und Filme beschäftigen sich mit ihm. Jetzt erzählt er selbst. Permanent Record, Meine Geschichte heißt das Buch von Edward Snowden. Und, Sie haben es schon im Programm gehört, morgen startet der Verkauf in 20 Ländern. Snowden ist der wohl bekannteste Whistleblower der Welt. 2013 machte er das weltweite System der Massenüberwachung durch US-amerikanische Geheimdienste öffentlich. Was ihn damals dazu gebracht hat und wie es ihm seither ergangen ist, hat er nun aufgeschrieben. Wir sprechen darüber. Außerdem bei Andruck stellen wir Ihnen das neue Buch des Politikwissenschaftlers Klaus Leggewi vor, in dem er zu aktivem Widerstand gegen Populisten und Autokraten aufruft, und zwar jetzt, wie der Buchtitel fordert. Der Journalist Norbert F. Pötzel will pünktlich zum Wendejubiläum den vielen Legenden um die Treuhand ein differenziertes Bild entgegensetzen. Der Treuhandkomplex heißt sein Buch, in dem er vor einer falschen ostdeutschen Opfergeschichte warnt. Gleich erfahren Sie mehr. Der Trend geht ja schon länger hin zum Populisten oder zum Autokraten. In den USA, Russland, in Europa und auch in Deutschland wird breit darüber diskutiert. Doch ein Empört euch, wie einst Stefan Essel forderte, reicht nicht aus, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Nicht nur klagen, sondern auch entschlossen handeln. Das fordert der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi. Und der Titel seines neuen Buches zeigt, in welche Richtung er da denkt. Opposition, Protest, Widerstand, und zwar jetzt. Der ehemalige Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik ist überzeugt, kein Land, auch nicht Deutschland, hat eine Lebensversicherung für sein politisches System. Und genau dieser Gefahr eines autoritären Rückfalls will er mit seinem Buch begegnen. Sonja Ernst weiß, ob es überzeugt.
Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg wurde die AfD zweitstärkste Kraft. Die Wahlergebnisse unterstreichen die Aktualität des Buches von Klaus Leggewi. In Jetzt, Opposition, Protest, Widerstand fragt der Politikwissenschaftler, wie kann man Widerstand leisten gegen Populisten, Autokraten und Rassisten? Was ist legitim und ist der Einzelne moralisch verpflichtet zum Widerstand? Auf insgesamt 224 Seiten skizziert Leggewi zunächst Konzepte sowie Formen des Widerstands. Er blickt auf das Dritte Reich, die DDR, sowie die BRD bis heute. Ebenso schaut er ins Ausland. Er erinnert an Personen wie die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks, den DDR-Regimekritiker Robert Habermann oder den Politikwissenschaftler Gene Sharp. Und er greift Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes auf, der den Deutschen ein verfassungsmäßiges Recht auf Widerstand einräumt. Widerstand ist vielfältig, das macht Leggewi schnell deutlich. Vom zivilen Ungehorsam bis hin zur Gewalt, immer verbunden mit dem Dilemma von Legalität und Legitimität. Das Leggewi für sich am Ende des Buches wie folgt auflöst.
Der Grad legitimer politischer Legalitätsbrüche korrespondiert mit dem Grad der Verletzung bzw. Bedrohung der demokratischen Institutionen. Für den lange undenkbaren Fall, dass auch in einem Land wie Deutschland alle Abwehrversuche scheitern könnten, ist als Ultima Ratio auch die gewaltsame Auflehnung gegen eine Diktatur legitim. Bei diesem Gedankenexperiment möge es unbedingt bleiben.
Die Lage der deutschen Demokratie beschreibt Leggewi ohne Panikmache. Aber er will sensibilisieren. Deutschland müsse sich den antidemokratischen Umtrieben entgegenstellen und eben jetzt. Widerstand sei kein Anachronismus. Das macht er auch fest an der politischen Entwicklung weltweit. Denn
die autokratische Reaktion in vielen Ländern ist kein normaler Pendelausschlag auf der politischen Rechts-Links-Achse. Sie strebt wie im Krebsgang einen radikalen Bruch mit der liberalen Weltordnung an. Die Revision aller liberalen und progressiven Errungenschaften.
Diesen Bruch untersucht Leggewi anhand von 5 Ländern. Er blickt nach Russland und in die Türkei, die von Autokraten geführt werden. Nach Polen und Ungarn, den der Rückfall ins Autokratische drohe. und er widmet sich den USA, einer Demokratie, die unter ihrem aktuellen Präsidenten leidet. Und er macht Parallelen aus, wie die populistische Dauermobilisierung oder die Absage an die Gewaltenteilung. Er beschreibt ebenso den Protest und den Widerstand in den Ländern. Mit diesen Länderanalysen liefert das Buch einen wichtigen Überblick. Vieles wird den Lesern aus den Medien bekannt sein, doch die Ereignisse werden hier gebündelt und eingeordnet. Schade ist, dass Legevi nicht noch umfangreicher auf den Widerstand der Bürgerinnen und Bürger eingeht. Und wenn er im Fall der Türkei der Diaspora in Deutschland eine wichtige Rolle zuschreibt, um das Land wieder zu demokratisieren, dann vergisst er den teils tiefen politischen Riss, der die deutsch-türkische Gemeinde mittlerweile prägt. Zuletzt zeigt Legevi in dem Kapitel »Es muss nicht geschehen«, wie Widerstand möglich ist. Mit Blick auf Deutschland schreibt er der Politik eine wichtige Rolle zu.
Republikanischer Liberalismus erschöpft sich nicht in kleinlauter Selbstbestätigung. Er muss reagieren, wenn im GroKo-Konsens übersehene und zu kurz gekommene Themen auch durch die AfD auf die Tagesordnung gesetzt werden, darf sich dann aber nicht etwa in einem oberflächlichen Heimatdiskurs anpassen, sondern muss offensiv Lösungen für Problemanzeigen bieten, die die Rechte groß gemacht haben.
Für Legevi gehören dazu Themen wie ein sozialverträglicher Klimaschutz oder eine, wie er schreibt, vernünftige Einwanderungspolitik. Die Politiker müssten mit den Bürgern wieder diskutieren. So wünscht er sich, die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron initiierte Generaldebatte auch auf europäischer Ebene. Legevi geht ebenso auf die Medien, Kirchen und Gewerkschaften ein und auf die Bürgerinnen und Bürger. Er wünscht sich eine lebendige Bürgergesellschaft und Demonstrationen gegen rechte Aufmärsche, die auf Gewaltfreiheit setzen. Und das eben jetzt, bevor die Demokratie ernsthaft bedroht ist. Das Buch ist lesenswert, auch weil es Fragen aufwirft. Wie bewerte ich meine moralische Pflicht zum Widerstand? Würde ich so viel riskieren, wie es Demonstranten in der Türkei oder Russland schon heute tun? Dabei machen die vielen Beispiele von Widerstand in der Geschichte bis heute Mut. Doch zugleich stellt sich auch Ernüchterung ein. Viele der Vorschläge und Forderungen Legevis, um die Demokratie zu stärken, liegen bereits auf dem Tisch. Doch ihre Umsetzung ist halbherzig.
Sonja Ernst war das über das Buch von Klaus Legevi. Jetzt Opposition, Protest, Widerstand. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch verlegt. 224 Seiten kosten 10 Euro. Was können wir noch akzeptieren und wo müssen wir anfangen, Widerstand zu leisten? Diese Frage hat auch Edward Snowden beschäftigt. Ab 2009 arbeitete er als externer Systemadministrator beim US-Militärgeheimdienst und war entsetzt über das, was sich ihm dort nach und nach erschloss. Nämlich wie detailliert die US-amerikanischen und britischen Aussperrprogramme auf private Daten zugreifen können und wie groß deren Sammelwut ist. 2013 entschied er sich für den Widerstand und machte die geheimen Pläne öffentlich. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat sein Buch Permanent Record gelesen, das morgen weltweit erscheint. Katrin, Edward Snowden, der Mahner, der sein Leben, seine Karriere aufgegeben hat, um über permanente Massenüberwachung aufzuklären. Was erfahren die Leser über ihn, über den Menschen?
Eine ganze Menge. Da gibt er etliches Preis. Also der Mann ist ein Nerd, das wussten wir schon. Das Bild wird jetzt aber komplett. Also mit der klassischen Spiele-Sozialisation, auch einer Besessenheit, muss man sagen. Der Mann war ein Hacker, schon in seiner Jugend. Der hat eben seine Zeit lieber vor dem Rechner verbracht. Nach eigener Wahrnehmung war er eher schüchtern. Aber das Verhalten, was er hier beschreibt, das spricht andere Töne. Da kann man schon mal ein ziemlich ausgeprägtes Ego rauslesen. und, muss man auch sagen, eine gewisse Überheblichkeit. Das heißt, er beschreibt seine Zeit im Internet als, ja, das war ihm damals heilig, das war ihm wertvoller als die Schule, da war er super faul. Und dann drohte letztlich ein Sitzenbleiben. Und das umging er dann, man höre und staune, indem er sich am Community College beworben hat und genommen wurde, auch ohne Schulabschluss. Alles in allem also ein überraschend gebrochener Bildungsweg, den er da beschreibt. Und auch sein Plan, zum Geheimdienst zu gehen, der begann dann ziemlich holprig. Und zwar über den Versuch, zunächst bei der Army zu landen. Und ja, wir kennen ihn, er ist eher der schmächtige Typ. Das heißt, er ist da grandios gescheitert.
Also wirkt das eher ehrlich oder konstruiert?
Er zeichnet da natürlich schon so ein Bild von sich, das ihn mit seiner Entscheidung und mit seinem heutigen Leben, ja, sozusagen leben lässt. Das heißt, er schildert seine ganze Kindheit und Jugend so, dass es schließlich darauf hinauslaufen musste, dass er diese Dinge ans Licht bringen würde. Eine ganz und gar teleologische Erzählung des eigenen Lebens, und das kann auch schon mal nerven. Zum Beispiel stellt er sich als echten und wahren Amerikaner dar. Er ist ein direkter Nachfahre der Siedler, die mit der Mayflower nach Amerika gekommen sind, schreibt er. Da wird dann sogar ein Teil der Ahnentafel aufgezählt. Außerdem eine Familie von Staatsdienern. Auch hier werden nicht nur Vater bei der Marine, Mutter unter anderem NSA bemüht, sondern ebenfalls die Ahnenreihe derjenigen, die dem Land dienten. Zitat: Meine Familie folgte stets dem Ruf der Pflicht, oder an anderer Stelle: Meine Familie und meine Vorfahren haben jahrhundertelang diesem Land und seinen Bürgern gedient. Ja, und zu diesem Eigennarrativ gehört dann auch, dass auch schon der kleine, sehr pfiffige Edward stets Wege gefunden hat, Regeln, die er für sinnfrei hielt, zu umgehen. Also da feiert er sich manchmal richtig ab, und das liest sich dann doch schon sehr seltsam. Und das sind Stellen, da fragt man sich, er hatte ja Hilfe beim Schreiben, warum das niemand geglättet oder vielleicht auch etwas selbstironisch verpackt hat.
Selbstironie ist ja nicht jedermanns Sache, aber er erläutert in dem Buch ja nochmal ausführlich seine Motive. Warum also fühlte sich Snowden berufen, diese Vorgänge zu offenbaren, und wie glaubhaft sind seine Motive dabei?
In puncto Glaubwürdigkeit war ich ihm am Schluss deutlich gewogener als zum Beginn. Dazu muss man sagen, das Buch besteht aus drei Teilen. Teil 1, Kindheit und Jugend. Da wirkt, wie schon gesagt, einiges konstruiert und auf das Ziel hingebogen. Und die Motive, die er hier aufbaut, sind also Rechtschaffenheit, Landestreue, Verfassungstreue. Dann folgt seine Verarbeitung von 9/11. Die Landestreue steigert sich. Er unterstützt damals den Antiterrorkrieg, was er heute bedauert. Damals 20 entscheidet er, für die Geheimdienste arbeiten zu wollen, um sein Land eben im Antiterrorkampf zu unterstützen. Teil 2 handelt dann davon, wie er sein Land unterstützt, die Überwachung weltweit auszubauen, mal bei CIA, mal bei NSA, noch offenbar ohne Skrupel. Die Bewertung erfolgt dann erst später. Also Edward Snowden schreibt, er habe erst nach und nach begriffen, dass diese Maßnahmen gegen die Bedrohung selbst zur Bedrohung wurden, also für die Demokratie, für die Freiheit, für die Privatsphäre des Einzelnen. Unter anderem merkt er das daran, dass die Daten zunächst Wochen und Monate und später für mindestens 5 Jahre gespeichert werden. Ziel sei dauerhafte Aufzeichnung, Permanent Record, also der Titel des Buches. Man behält also alles so lange, bis es irgendwann nützlich wird. Dass ihm das ganze Ausmaß erst mit Ende 20 aufgegangen sei. Das beteuert er, naja, nach meinem Geschmack ab und zu deutlich. Das wirkt dann entweder total naiv, muss ich sagen, oder sehr konstruiert. Ich vermute, das ist ein wenig von beidem. Tatsächlich ist der Groschen aber irgendwann gefallen, wann auch immer. Und man liest doch sehr deutlich, wie sehr ihn dieses ganze Ausmaß der Überwachung gequält und abgestoßen hat, und auch, dass er ein Teil des Ganzen war.
Und was sind denn jetzt die spannendsten Passagen des Buches?
Teil 3, ganz einfach. Also das sind nämlich die Kapitel, die konkret die Überwachungsmaßnahmen beschreiben und seine Vorbereitungen für die Enthüllungen. Zudem natürlich dann eben konkret diese Zeit in Hongkong. Er ist dahin gereist, um sich mit den Journalisten zu treffen. Von dort aus die geplante Flucht nach Ecuador, die von den USA vereitelt wurde und ja, ihn schließlich ja in Russland enden ließ. Klar, da findet sich zwar manchmal auch das eine oder andere technische Klein-Klein, das ich habe es am Wochenende gelesen und schon wieder vergessen, aber im Großen und Ganzen ist dieser Prozess, also der Entschluss, die langwierige Vorbereitung und die Ausführung sehr spannend geschrieben und wirkt auch sehr authentisch.
Snowden ist jetzt 36 Jahre alt. Seit 6 Jahren lebt er im Exil in Russland. Wie bewertet er seine Enthüllungsgeschichte denn heute?
Ja, mit Stolz. Das liest man ganz deutlich raus. Also er berichtet davon, wie der Kongress Untersuchungen gegen die NSA geführt hat und ein Gesetz zum Schutz von Telefondaten verabschiedet hat, dass es eine Gerichtsentscheidung gegen die NSA-Methoden gab und so weiter. Heute würden die Daten im Netz viel mehr verschlüsselt. Er findet, das Internet sei ein sichererer Ort geworden, als er erst 2013 war. Und das bringt er natürlich mit seiner Enthüllung in Zusammenhang. Und dass er sich nach wie vor sicher ist, das Richtige getan zu haben, das liest man überall raus.
Und warum hat er das Buch gerade jetzt geschrieben?
Ja, zur Veröffentlichung des Buches gab es ja einige Interviews, auch mit unserem Sender. Und ja, da wurde das Thema Asyl in Europa oder in Deutschland auch mal wieder thematisiert. Das Problem für Snowden war und ist ja, dass Länder, die mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten, also fast alle, in denen sich ein Amerikaner vorstellen kann zu leben, die haben ja kein Interesse daran, ihm Asyl zu gewähren, um es sich nicht mit den USA zu verscherzen. Und so wie er sein Leben in Moskau schildert, ist das sicherlich okay, aber Russland war ja nie sein Ziel. Hören wir dazu mal kurz in das Interview.
This is always the question where people want to hear me say, you know, please, please let me in.
Ich glaube, hier möchte jeder von mir hören, dass ich sage, ja, lassen Sie mich rein. Und ich habe immer gesagt, ja, ich möchte in Europa leben können.
Es wirkt also einerseits ein bisschen wie ein Bewerbungsbuch, das jetzt eben gleichzeitig in verschiedenen Sprachen erscheint. Und andererseits geht es natürlich auch um den Lebensunterhalt. Da schreibt er auch zum Schluss, er hat Anwälte zu bezahlen etc. pp. Und selbst wenn er es am Schluss nicht geschrieben hätte, das Buch ist voller Product Placement, also voller Werbung. Da ist der Himmel Microsoft blau, er trägt Burberry, er hält auch in Moskau Burger King die Treue. Wir erfahren, welche Softdrinks und welche Snacks er am liebsten mag. Und das sind nur wenige dieser Stellen. Und das bricht dann total mit dem Pathos, der dieses Buch trägt. Und es verrät dann doch sehr viel darüber, worum es hier auch geht, nämlich wenn auch total nachvollziehbar, aber eben mit dieser wirklich beachtlichen Lebensgeschichte noch mal richtig Geld zu verdienen.
Katrin Stövesand über das Buch von Edward Snowden, Permanent Record, meine Geschichte. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen und wurde aus dem Englischen von Kai Greinaff übersetzt. 429 Seiten gibt's ab morgen, 17.09. beim Buchhändler Ihres Vertrauens für 22 Euro. Das ganze Interview mit Edward Snowden finden Sie auf deutschlandfunk.de. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Kapitalistisches Monster wurde sie genannt oder auch Zombie der Wiedervereinigung. Die Treuhandanstalt, die ab Juli 1990 die volkseigenen Betriebe der DDR privatisierte. Auch heute, wo sich bald der Mauerfall zum 30. Mal jährt, ist die Treuhand für viele Ostdeutsche noch immer das Feindbild, das derzeit auch gerne die Partei Die Linke oder die AfD geschickt bemühen, um bei Landtagswahlen im Osten zu punkten, wie jüngst in Brandenburg und Sachsen und auch in Thüringen, wo Ende Oktober gewählt wird. Aber wie weit hat die Treuhand die DDR wirklich ausverkauft und abgewickelt? Diese Frage hat Norbert F. Pötzel beschäftigt, und zwar schon sehr lange. In jenen Treuhandjahren leitete er das Berliner Büro des Spiegel. Pötzel ging bis tief in die Archive, um den gefühlten Wahrheiten und Legenden hinterher zu recherchieren. Daraus entstanden ist sein Buch »Der Treuhandkomplex«. Sabine Adler über ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit.
Das Buch »Der Treuhandkomplex – Legenden, Fakten, Emotionen« ist nicht nur eine aktuelle Antwort auf das diesjährige Wahlkampfmanöver. Norbert Pötzel, der das Berliner Spiegelbüro in jenen Treuhandjahren leitete, hatte das Thema weitaus früher im Blick. Dass der Philosophieprofessor Richard Schröder, der Initiator der von Pötzel verfassten Entmystifizierungsschrift ist, schimmert nicht nur auf vielen Seiten durch, der Autor bekennt sich ganz offen dazu. Sein Buch steht in einer Linie zu Schröders Veröffentlichungen zum Thema. Der SPD-Politiker und Fraktionschef in der Volkskammer ist derzeit Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für die Erforschung der Treuhandanstalt beim Institut für Zeitgeschichte in München. Pötzel recherchierte als erster direkt im Treuhandarchiv, denn die Akten des Vorstands und Verwaltungsrats sind bereits einsehbar, nicht erst ab 2020, wenn die 30-jährige Sperrfrist ausläuft.
Das war Richard Schröder, der mit anderen bei dem damals zuständigen Bundesfinanzminister Schäuble darauf gedrängt hat, dass die Akten vorzeitig freigegeben werden. Und das ist 2016 passiert. Obwohl eben die Sperrfrist eigentlich noch besteht, hat man nun schon früher geöffnet, weil es eben das Interesse der Öffentlichkeit an dem Wirken der Treuhand gibt.
Alle von Schröder früher bereits entkräfteten Mythen werden thematisiert. Das tut dem Band keinen Abbruch, im Gegenteil. Bei Pötzel ist kompakt nachzulesen, welche Vorwürfe der Treuhand zurechtgemacht werden können und welche falsch sind. In flüssigem Stil erklärt der 71-Jährige, warum die DDR angeblich zu den 10 größten Industrienationen gezählt wurde, was man selbst im Westen glaubte. Und er benennt die Ursachen für die großen Verwerfungen in Ostdeutschland seit dem Fall der Mauer. Die DDR-Misswirtschaft, die die SED zu verantworten hatte, und die Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, die aus Machtkalkül nicht mit offenen Karten spielte, den Bürgern in Ost und West nicht reinen Wein einschenkte über die Kosten der Transformation von der Plan in die soziale Marktwirtschaft, die eine übereilte Währungsunion einführte, die politisch nötig schien, wirtschaftlich aber für die DDR-Betriebe den sofortigen Tod bedeutete. Der Leser erfährt, wer noch am Negativ-Image der Treuhand mitwirkte. Zum Beispiel die Ministerpräsidenten der damals 9 Bundesländer, die ab Oktober 1990 im Verwaltungsrat saßen, die Treuhandentscheidungen stets mit absegneten, was sie nicht hinderte, sie danach lautstark zu kritisieren. Ähnlich verhielten sich Gewerkschaftsvertreter.
Die Gewerkschaften verlangten rasche Lohnangleichungen an die Verhältnisse in Westdeutschland und setzten ihre Forderungen größtenteils auch durch. Obendrein fochten sie für kürzere Arbeitszeiten und andere Vergünstigungen und konterkarierten damit die dringend erforderliche Erhöhung der Produktivität. Sie versprachen sich durch ihre Tarifpolitik den Zulauf der mehr als 9 Millionen FDGB-Mitglieder. Die Arbeitgeberverbände unterstützten die Politik der Lohnanpassung, weil sie kein Interesse daran hatten, aus Ostdeutschland ein Niedriglohngebiet zu machen, das zu den westdeutschen Konzernen in direkte Konkurrenz getreten wäre.
Pötzel setzt sich sehr detailliert mit Petra Köppings erfolgreichem Buch »Integriert doch erstmal uns« auseinander. Seiner Meinung nach geht es in die gleiche Richtung wie die Stimmungsmache von Linkspartei und AfD. Er weist der sächsischen Integrationsministerin mehrere Falschmeldungen nach, die im aktuellen Treuhandbashing nichtsdestotrotz immer wieder zitiert werden. Zum Beispiel, wenn die SPD-Politikerin sagt, 85% des ostdeutschen Produktivvermögens seien an Westdeutsche gefallen. Das stimme nur, wenn allein der Kaufpreis herangezogen werde, aber nicht bei der Zahl der Firmen. Denn Geschäfte, Gaststätten und Hotels, Apotheken, Buchhandlungen oder Kinos seien fast immer ausschließlich an Ostdeutsche gegangen. Ebenso kleine und mittlere Firmen, die fast immer von leitenden ostdeutschen Mitarbeitern gekauft worden seien. Köppings Beispiel einer angeblichen Marktbereinigung zum Wohle westdeutscher Investoren nimmt Pötzel regelrecht auseinander. Sie hat den ostdeutschen Elektroporzellanhersteller Groß Dubrau genannt, bei dem angeblich westdeutsche Unternehmer die Porzellanrezepturen, Mitarbeiterlöhne und Maschinen mitgenommen hätten. Während sich Köpping nur auf Hörensagen beruft, recherchierten Pötzel bzw. Schröder und fanden heraus, dass nichts an der Geschichte wahr ist.
Köpping redet, nicht anders als die AfD, den Leuten populistisch nach dem Mund. Sie versucht, den Frust, der Wähler zur AfD treibt, auf ihre parteipolitischen Mühlen umzuleiten. Sie tritt mit anderen ostdeutschen Politikern in einen Wettstreit, Menschen in ihrem Selbstmitleid zu bestärken, statt sie zu ermutigen und zu eigenen Anstrengungen anzuspornen. Statt zu versöhnen, spaltet sie das Land.
Der Hamburger Journalist nennt die Summe der Transferleistungen von West nach Ost. die netto über 1,5 Billionen Euro betragen haben, und er stellt Überlegungen an, warum interessierten Kreisen so viel daran liegt, die Ostdeutschen als Opfer zu stilisieren. Seiner Vermutung nach steckt dahinter eine Strategie, sich Vorteile zu verschaffen. Und er verstärkt diesen Gedanken mit Herfried Münklers Warnung, dass es nichts Schlimmeres gebe als Opfernarrative, weil sie die Berechtigung verliehen, bei nächster Gelegenheit mal so richtig draufzuhauen. Pötzels Treuhandkomplex geht weit über die Legenden über die Privatisierungsanstalt hinaus. Auf knappen 220 Seiten sind Fakten zusammengetragen, werden Belege angeführt, dass die Treuhand es keineswegs auf die Vernichtung der ostdeutschen Erwerbstätigen abgesehen hatte. Dass sie aber ein Erbe antrat, das sie nicht zu verantworten hatte. Das Buch zeigt zudem, dass die Stimmung im Osten schlechter als die Lage ist. Die Arbeitslosigkeit ist noch 1999 10% höher als im Westen gewesen. Heute sind es keine 2% mehr. Die Renten sind mit fast 1.200 Euro bei den Ostmännern rund 100 Euro höher als die Durchschnittswestrenten. Frauen im Osten bekommen sogar 300 Euro mehr als im Westen, weil sie viel länger und häufiger erwerbstätig waren. Besonders wertvoll sind die Verzeichnisse auf die vielen Quellen, die der jahrzehntelang für den Spiegel tätige Autor zu Rate gezogen und in einem umfangreichen Verzeichnis zugänglich gemacht hat. Trotz der vielen Fußnoten bleibt der Text übersichtlich. Bedauerlicher Schwachpunkt ist das Beispiel Bitterfeld im 7. Kapitel Erfolgsgeschichten. Da verlässt sich Pötzel nur auf Monika Marons Buch Bitterfelder Bogen, das nicht zu ihren stärksten gehört, vor allem aber veraltet ist. Zum Stand der ökologischen Sanierung Bitterfeld-Wolfens kann man mehr wissen. Zum Beispiel, dass sie nur oberflächlich erfolgte und 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser bis heute chemisch verseucht sind und auf ihre Sanierung warten. Wer sich ungern Pauschalurteilen anschließt, vielmehr annimmt, dass die Wahrheit selten schwarz-weiß ist, findet in dem kleinen handlichen Format aus der Kursbuchedition eine Reihe guter zusätzlicher Argumente.
Meint Sabine Adler über das Buch des Journalisten Norbert F. Pötzel, Der Treuhandkomplex, Legenden, Fakten, Emotionen. Es ist in der Kursbuchedition erschienen, zählt 200 Seiten und kostet 22 Euro. Zehntausende Jesiden flüchteten im August 2014 vor der Terrororganisation Islamischer Staat in die Sindschar-Berge im Nordirak. Teufelsanbeter waren sie in deren Augen und die Gefahr eines Völkermords alarmierte die Weltgemeinschaft. Mit internationaler Unterstützung gelang es syrischen Kurdenkämpfern schließlich, die meisten Jesiden aus den Bergen in Sicherheit zu bringen. Ein paar gute Nachrichten und die Welt schaute wieder weg. Dabei leben heute, 5 Jahre später, viele Jesiden, hochgradig traumatisiert, immer noch als Vertriebene in Camps, auf dem Berg oder als Flüchtlinge in Europa. Zurück in ihre Heimat können sie nicht, das verhindern die vielen politischen Konflikte dort. Der österreichische Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger ist in die kaum zugängliche Region Sindschar gereist und er hat in Flüchtlingslagern im Irak, Syrien und der Türkei viele Interviews mit Vertriebenen geführt. Die Welt hat uns vergessen, heißt das daraus entstandene Buch, und Susanne Elkafief hat es gelesen.
Es ist der 3. August 2014, der Tag, an dem die Terrororganisation Islamischer Staat die Jesiden im Sinjar überfällt, ganz oben im Norden des Irak. Der IS tötet tausende Menschen, schlägt Hunderttausende in die Flucht, unter ihnen eine junge Frau, die versucht, mit Mutter und Bruder die schützenden Berge zu erreichen.
Ich heiße Sherihan Rayo, komme aus Sinjar. Als wir auf dem Weg waren, ist uns ein roter Wagen des IS gefolgt und hat uns gefangen genommen. Meine Mutter wollte sich nicht ergeben.
Die Mutter wird vor den Augen ihrer Kinder ermordet. Shirihan Raju, zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, wird versklavt von IS-Terroristen. Sie wird unzählige Male misshandelt und vergewaltigt, wird von Ort zu Ort verschleppt. Sie wechselt ihre Besitzer, wie so viele andere Frauen und Mädchen der Jesiden, im kurdischen Esidi.
Ich bin bei Abu Huda in Hamadi Omar ein Jahr geblieben. Er hatte viele Esidi in seinem Haus. Alle waren zum Verkaufen. Es hat sich für uns angefühlt, als ob wir Schafe auf einem Viehmarkt sind. Die Männer kommen immer rein, um uns anzugucken und zu kaufen. Wir stehen in einer Reihe auf und sie ziehen uns aus und machen unsere Haare frei.
In den Kriegswirren gelingt Shirihan die Flucht.
Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich war 20 Jahre alt und wog nur 20 Kilo.
Es sind Überlebende des Genozids, den Thomas Schmiedinger in seinem Buch »Die Welt hat uns vergessen« eine Stimme verleiht. In Zeiten, in denen sich die Welt längst anderem zuwendet, weil die Terrororganisation Islamischer Staat angeblich besiegt ist. Doch das Buch, so sein Autor, soll mehr sein.
Dieses Buch, das 5 Jahre nach den Ereignissen vom August 2014 erscheint, ist mehr als nur ein Buch über den Genozid. Es erzählt auch die Vorgeschichte, berichtet über die lange Geschichte der Region, die verschiedenen religiösen wie ethnischen Gruppen, die hier zusammenlebten, und über die Religion und Gesellschaft der Esidi. Und es schildert schließlich, was nach dem August 2014 mit den Überlebenden geschah und wie sich die politische und militärische Situation in Shingal nach 2014 entwickelt hat.
Das Fazit des Autors ist erschreckend. Tausende Jesiden, vor allem Frauen und Mädchen, gelten noch immer als vermisst. Weder die Terroristen des IS noch ihre arabisch-muslimischen Helfershelfer wurden für ihre Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen. Alle Rufe nach einem internationalen Tribunal scheinen verhallt. Lediglich eine Minderheit der Jesiden konnte ins Ausland fliehen, vor allem nach Deutschland. Eine Mehrheit lebt in Flüchtlingslagern im Nordirak. Die Heimstatt der Jesiden, das Sinjar, liegt bis heute in Trümmern, besetzt und kontrolliert von ständig wechselnden Milizen, weil das Sinjar sogenanntes umstrittenes Gebiet ist, ein Zankapfel zwischen Bagdad und Erbil, weil sich externe Mächte einmischen, die Jesiden für ihre Interessen instrumentalisieren. Ein gespaltenes, traumatisiertes Volk, eine zerstörte Landschaft, eine Lage, die kaum hoffnungsloser sein kann. All das also Thema des Buches von Thomas Schmiedinger, der österreichische Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Mittlerer Osten und politischer Islam, greift bei der Aufarbeitung auf historische Quellen zurück und auf Erkenntnisse, die er selbst bei seinen Feldforschungen im Sinjar gewinnen konnte. Das Material, das er seinen Lesern jetzt in seinem Buch zur Verfügung stellt, ist authentisch und exklusiv, auch weil das Sinjar wegen der Sicherheitslage nur wenigen zugänglich ist.
Da Deutschland mittlerweile zum wichtigsten Ort der Diaspora für die Esidi geworden ist, hoffe ich, dass dieses Buch auch viele interessierte deutschsprachige Leserinnen findet.
Genau hier aber in der Frage, wen der Autor ansprechen möchte, zeigt sich die Schwäche seines Buches. Denn anders als beabsichtigt, dürfte es wahrscheinlich keine breite Leserschaft finden. Und das hat mit Aufbau und Form zu tun, mit der Art, wie der Autor sein Material verarbeitet hat. So liest sich der Hauptteil des Buches, in dem Schmiedinger den Naturraum des Sinjar mitsamt seiner Entwicklungen von der Antike bis heute beschreibt, eher wie ein Nachschlagewerk. Für Studierende der Ethnologie und Islamwissenschaften etwa, Studierende, die nicht vor allzu vielen Abkürzungen und Zahlen zurückschrecken, vor allzu vielen Namen, oft auf Kurdisch und Arabisch, vielen Details und Spitzfindigkeiten. So schließen sich nach dem Hauptteil des Buches 26 Interviews an. Es sind Interviews, die Thomas Schmiedinger selbst im Nordirak geführt hat, mit Religionsvertretern der Jesiden, Politikern und Milizenführern unterschiedlicher Couleur. Doch obwohl die Interviews aussagekräftig sind, dürften sich Leser, die der Autor noch für sein Thema gewinnen will, überfordert fühlen, denn es fehlt an ausreichender Einordnung und Analyse. Einzig die Lebensgeschichten wie die von Shirihan Raju, der jungen Frau, die durch die Hölle ging, sprechen für sich und bedürfen keiner weiteren Erklärung. Die Welt hat uns vergessen, ein Sachbuch also, das einem kleinen Publikum vorbehalten sein dürfte, und das ist ausgesprochen schade. Angesichts des hochwertigen Materials, das sein Autor gesammelt hat, angesichts seines großen Sachverstands. Denn das Thema ist zu wichtig. Die Welt, vor dessen Augen der IS seine beispiellosen Gräueltaten vollbracht hat, kann jetzt nicht wegschauen. Die internationale Staatengemeinschaft muss handeln. Es bedarf daher einer breiten Öffentlichkeit, die gut informiert ist und für das Thema sensibilisiert. Damit die Täter doch noch zur Rechenschaft gezogen werden, damit den Überlebenden doch noch geholfen wird.
Susanne Elkafif war das über das Buch von Thomas Schmiedinger, Die Welt hat uns vergessen, der Genozid des Islamischen Staates an den Jesidinnen und die Folgen. Es ist im Mandelbaum Verlag erschienen, 280 Seiten kosten 20 Euro. Eheschließungen, Kriege, die engsten Verwandten werden ermordet. Das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen, hat alles, was eine gute Lektüre braucht. Und dann geht es auch noch um die Femme Fatale der italienischen Renaissance. Denn so wird Lucrezia Borgia gerne mal genannt. Die Historikerin und Übersetzerin Friederike Hausmann hat der berüchtigten Tochter von Borgia-Papst Alexander VI. Eine Biografie gewidmet. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt, meint unser Autor Karl Hoffmann und dazu noch ein interessantes Bild vom späten Cinquecento zeichnet.
1492 ist als Jahreszahl allgemein mit der Entdeckung Amerikas verknüpft. In Friederike Hausmanns Biografie über Lucrezia Borgia lernt man, fast nebenbei, dass dieses Jahr 1492 der Auftakt zu gewaltigen Veränderungen vor allem in Europa war. In Florenz starb der mächtige Renaissancefürst Lorenzo il Magnifico, der lange Zeit für Ruhe in Mittelitalien gesorgt hatte. In Rom stand eine Papstwahl an, aus der Kardinal Rodrigo Borgia als Sieger hervorging. Er übernahm die Macht im Kirchenstaat und verhielt sich genauso wie seine weltlichen Konkurrenten, verschlagen, korrupt, bar jeder Moral. Dafür wurde er massiv attackiert und Lucrezia Borgia, die leibliche Tochter des Papstes, war eine zusätzliche Zielscheibe.
Es gab eine Flut von Flugschriften, Pamphleten, also das war en vogue und genau das hat dazu geführt, dass sie als Hexe gebrandmarkt ist, um dem Papst anzuhängen, dass er der Antichrist ist.
Erzählt die Kunsthistorikerin Friederike Hausmann, spezialisiert in italienischer Geschichte und fasziniert von Frauengestalten, wie sie bereits mit ihrer Biografie über Maria Carolina, die Königin von Neapel und Sizilien, bewiesen hat. Frauen waren Teil des machtpolitischen Handelns der Päpste, denn die geistlichen Fürsten sprachen mit, wenn es um Eheschließungen ging, und sie durften als einzige sie auch wieder auflösen. Und am allerwichtigsten, sie legitimierten nach Gutdünken außereheliche Nachkommen und bestimmten so die Erbfolge der kleineren und größeren Staaten in Italien. Der neue Borgia-Papst Alexander VI. War zu seiner Zeit für Kleriker völlig normal, Vater mehrerer Kinder, darunter vor allem eine Tochter. Lucrezia, die er gleichzeitig liebte und rücksichtslos ausnutzte. 1492 war sie gerade mal 12, da war sie von ihrem Vater schon zweimal als Braut versprochen. Letztlich musste sie aber einen dritten heiraten, aus rein politischen Gründen. Lucrezia war ausgesprochen hübsch, intelligent und gebildet, darin sind sich alle Zeitzeugen einig. Und mit der Zeit entwickelte sie im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten eine Überlebensstrategie in der vielleicht dramatischsten Zeit in Italien seit dem Ende des Römischen Reiches.
Die Kriege um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert. In diesen 50 Jahren hat sich Italien praktisch selbst zerstört. Und Lucrezia steht da wirklich im Mittelpunkt, wird von allem beeinflusst, von allen Entwicklungen. zunächst ohne selbst zu agieren, sondern eher als Opfer und dann schon auch als eine Person, die einen Einfluss hat.
Eher Opfer als Täterin. Friederike Hausmann widerlegt mit ihrer Darstellung die bis heute gängige schwarze Legende über die dämonische Papsttochter, die männermordende und skrupellose Machtpolitikerin, die im Grunde aber nur eine Schachfigur in einem blutigen Kampf um Besitz und Überleben war, in einer ausschließlich von mehr oder weniger skrupellosen Männern beherrschten Welt.
Und da mussten die Frauen sowohl Bescheid wissen, Humor haben, in alles eingeweiht sein, aber auf der anderen Seite durften sie sich keinen Fehltritt erlauben. Die Männer durften sich Fehltritte jeder Art erlauben. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber die Frauen, jeder Schritt wurde da misstrauisch beäugt.
Friederike Hausmann hat ihre Biografie von Lucrezia Borgia in ein reich gestaltetes Gemälde der damaligen Zeit eingebettet, in der Pest und Syphilis wüteten, gedungene Söldner in Scharen durch die Lande zogen, Erdbeben und Überschwemmungen immer wieder die leidgeprüfte Bevölkerung heimsuchten, in der Aberglauben und Hexerei eine wichtige Rolle spielten, um dem scheinbar sinnlosen Wüten des Schöpfers eine erträgliche Erklärung für die Qualen des Lebens zu verleihen. Lucrezias schlechter Ruf wird an den Umständen ihrer Zeit gemessen und dadurch gemildert. Zwischen den eindrücklich geschilderten Extremen von Not und Elend ihrer Untertanen und dem ausschweifenden Prunk der Herrschenden erscheint Lucrezia Borgia in ihrer zweiten Lebenshälfte als Herzogin von Ferrara sogar in einem ausgesprochen milden und verdienstvollen Licht. Als perfekte Mutter und Gattin, als gläubige und keusche Christin mit einem Hang zur Romantik, aber auch zunehmend krank und geschwächt. Als eine Frau, die, so die Autorin, sich zwar nicht zu einer heroischen Frauengestalt hochstilisieren lässt, deren Ruf aber eindeutig schlechter ist, als sie es verdient hat.
Sie lebte wirklich gefährlich in einem Maße, wie wir uns das heute nicht mehr vorstellen können. Bis zu einem gewissen Grade, manchmal habe ich gedacht, sie ist eine Überlebende. Sie hat es geschafft, all diese Gefahren. Und das ist schon eine große Leistung gewesen in der damaligen Zeit.
Friederike Hausmann erschließt dem Leser eine neue und durchaus überzeugende Version des Lebens einer historischen Figur, die lange Zeit als Inbegriff von Scham und Charakterlosigkeit galt und nun plötzlich als mögliches Opfer einer geschickten Rufmordkampagne erscheint, wie man sie im Zeitalter der Fake News ein halbes Jahrtausend danach nicht besser inszenieren könnte. Ein Buch, das auch deshalb zum Nachdenken veranlasst.
Meint Karl Hoffmann über das Buch von Friederike Hausmann, Lucrezia Borgia, Glanz und Gewalt, eine Biografie. Es ist bei CH Beck verlegt, zählt 320 Seiten und kostet 24,95 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn Sie jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon geschlossen hat, stöbern Sie doch mal auf unserer Seite deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich heiße Melanie Longerich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.